Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fast 40, der Podcast. Mein Name ist Alex und ich spreche hier einmal im Monat mit Menschen in der sogenannten Waschhour des Lebens über die Themen, die sie so bewegen. Und diesmal geht es um ein Thema, das klingt so wahnsinnig privat und ist doch so unglaublich politisch. Es geht um Kinderlosigkeit. Fast 40 und kinderlos, darüber werden wir also heute sprechen. Sprich, wie ist es eigentlich, wenn sich um einen herum gefühlt plötzlich alle, wirklich alle in ihre kleinen Familien zurückziehen und Mann oder auch Frau am Wochenende alleine zu Hause sitzt und denkt, niemand hat Zeit für mich, was mache ich denn jetzt? Aber es geht beim Thema Kinderlosigkeit um die 40 selbstverständlich um viel, viel mehr als nur um die etwas lapidare Frage, mit wem man denn jetzt aufs nächste Bier geht am Samstag. Und das wissen auch die drei Menschen, die heute Abend hier in mein Wohnzimmer gekommen sind. Und damit begrüße ich ganz herzlich Nike, 45 Jahre aus Köln. Du arbeitest in der Hochschulverwaltung und du bist Single und deswegen gerne und auch viel unterwegs. Und du hast keine Kinder.
Ganz genau, das ist richtig.
Hallo. Annika, 38 Jahre alt aus Berlin, Mitarbeiterin in einer Nothilfeorganisation und du bist leidenschaftliche Musikerin und Kabarettistin. Ja. Und seit 2016 bist du mit deiner Lebensgefährtin verpartnert. Und du hättest gerne Kinder, aber es ist alles gar nicht so einfach.
So ist es.
Hallo, schön, Hallo. Dass du da bist. Ja, danke. Sebastian, 43. Du kommst auch aus Köln. Wir haben eine Köln-Runde diesmal. Nee, Quatsch, ist ja einer aus Berlin. Du bist Serienautor, Journalist und PR-Berater. Und ich hoffe, die Liste war vollständig. Und du bist seit 2015 verheiratet.
Das
und,
stimmt.
Und 2015 war ja nicht nur wegen deiner Hochzeit sozusagen ein Schicksalsjahr für dich. Was ist in dem Jahr noch passiert?
Seit 2015 wissen wir, dass es nicht bei uns nicht einfach so funktioniert, sondern nachdem wir es einige Jahre probiert hatten, guckt man ja dann mal nach, woran es liegt. Und es lag tatsächlich an mir. Und mir wurde Azoospermie bescheinigt, das heißt nichts drin. Es kommt nur was raus, aber da ist nichts drin. Und ja, das ist eine komische Diagnose so mit Anfang 40. Also es ist wirklich ein ganz seltsames Gefühl gewesen. Meine Frau hat mich dann trotzdem geheiratet und das ist auch hilfreich, wenn man verheiratet ist und sich dann auf die Suche nach Alternativen macht.
Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du davon erfahren hast oder wie du das rausgefunden hast?
Naja, also das Rausfinden ist an sich nicht schwierig. Man geht zum Urologen, der schickt einen in ein Labor, dort gibt man eine Probe ab. Irgendwann lag die Probe bei mir im Briefkasten. Das war ein eigentlich ganz wunderschöner Tag. Da ist eine Serie, an der ich mitgearbeitet habe, für den Grimme-Preis nominiert worden. Ich kam leicht angeschickert nach Hause, es war alles noch vormittags. Habe unterwegs 11 rote Rosen gekauft und habe dann meine Frau, also da noch zukünftige Frau, gefragt, ob sie einen Grimme-Preis nominierten Autoren heiraten will. Ich fand das irgendwie einen guten Moment. Und sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt und dann sind wir mit den Hunden rausgegangen. Am Briefkasten vorbei, da war Post drin vom Labor. Ich habe es aufgemacht, reingeschaut und da stand dieses Wort, das ich dann erstmal googeln musste, Azoospermie. Und ja, da stand irgendwas, das weniger als, keine Ahnung, irgendeine komische Zahl von Spermien in meinem Sperma gefunden wurden. Also nada, null, niente. Und naja, also es war ein extremer Gefühlsmix an diesem Vormittag.
Und dann ist für euch ja ein Prozess losgegangen, der bis heute anhält. Mhm. Was habt ihr dann gemacht?
Ich weiß gar nicht, ob ich das alles immer noch so zusammenbringe. Also erstmal haben wir ein bisschen gebraucht, um das zu verdauen. Es war vor allem für meine Frau super schwierig. Also ich bin einfach von der charakterlichen Anlage her immer einer, dem ich mache erstmal so weiter und tue so, als wäre nichts passiert. Und versuche, ja, ist ja nicht so schlimm, dann machen wir halt das oder das oder das. So, ne? Aber meine Frau hat schon sehr umgehauen und ja, also es war schon so das erste tiefe Teil, durch das sie da gehen musste und durch das man als Mann dann immer erstmal so nur so mitgehen kann, weil ihr halt klar wurde, von mir wird sie kein Kind kriegen. Jetzt gibt's halt Alternativen, nach denen haben wir uns dann natürlich auch umgesehen. Es ist ja jetzt nicht das Problem, an Sperma zu kommen, auch wenn es ganz schön teuer ist. Und man es nicht aus dem Freundeskreis haben will.
Was heißt teuer in dem Fall?
Naja, man wird schon so zwischen 1.000 und 2.000 Euro ist man schon los für so ein geprüftes Sperma.
Pro Spende dann?
Mhm. Ah, hört sich abartig teuer an, ich finde es auch teuer. Es hat natürlich alles seine Gründe, die Spender sind überprüft und man kann auch ankreuzen, ob der braune Augen hat, ob er Abi hat und was er beruflich machen soll ungefähr und so. Aber naja, es ist, ich finde es trotzdem teuer.
Mhm. Aber, kann sich ja auch läppern.
Wenn das, ja, ja, das ist eben der Punkt. Also man begibt sich da ja in so eine medizinische Industrie, die da relativ neu noch entstanden ist, also relativ junges Genre, und da ist natürlich im Prinzip alles teuer. Mhm. Also man gibt unglaublich viel Geld aus. Wir hätten wahnsinnig oft in Urlaub fahren können schon. Und dabei haben wir es noch gar nicht so oft probiert. Mhm.
Ihr seid dann in diese sogenannte Kinderwunschbehandlung.
Ja.
Reingegangen für die Menschen, die zuhören, die überhaupt gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Was passiert denn da?
Naja, erstmal klingt das ja ganz schön. Ne? Man hat einen Kinderwunsch, man geht zum Arzt und dann gibt es eine Kinderwunschtherapie. Das ist ja, klingt super. Also der allererste, bei dem wir waren, das war noch in der Dortmunder Kinderwunschklinik, der sagte auch direkt am Anfang vom Gespräch, also ganz egal, was sie alles mitbringen, wie ihre Situation ist, also wir können das lösen. Am Schluss haben sie ein Kind. Bei dem war es dann im Speziellen so, dass der uns, weil wir beide schon über 40 waren, dann sagte, es geht eigentlich so nur im Ausland. Also er wollte uns eigentlich nicht behandeln, weil das versaut die Statistik, so alte Leute bei uns zu behandeln. Das muss man sehr oft machen, damit man die Statistik aushebelt und es vielleicht doch klappt. Ganz egal, wie jetzt auch die Konstitution der Frau ist. Ja, also haben wir es dann hier in Köln probiert, bei so einer ja, schicken Kinderwunschklinik in der Innenstadt. Dort haben wir dann tatsächlich auch so eine große Runde, also so einen großen Versuch gestartet, groß und teuer. Das heißt, ich weiß das gar nicht, der Fachbegriff, also was passiert oder passiert ist, war eine ICSI. Eine ICSI ist im Prinzip, dass das Spermium direkt in die Eizelle reingespritzt wird. Oder nicht, ja doch, das Spermium wird reingespritzt und dann wird ein paar Tage geguckt, wie es sich entwickelt. Und wenn es sich gut entwickelt, wird es eingepflanzt. Das haben wir da gemacht. Wir waren auch so in der Stimmung so, das ist jetzt, ne, wir machen das jetzt einmal und das wird gleich klappen bei uns, weil wir müssen ja auch mal Glück haben.
Auch mal Glück ist gut.
Und, aber war das dann, Entschuldigung, wenn ich das jetzt frage, war das dann doch mit deinem Sperma oder war das dann?
Nee,
bei mir, das geht auf gar keinen Fall.
Ja, genau, achso, ja, das hatte ich nicht erzählt. Also es gibt schon verschiedene Grade von Azoospermie. Und es gibt da manchmal doch noch was zu holen. Dafür wird dann eine Hodenbiopsie gemacht, um zu gucken, ob da nicht doch noch so ein bisschen was kreucht und fleucht. Bei mir war da halt gar nichts, weil ich diesen Zelltyp einfach nicht habe, der die Spermien herstellt. Den anderen, der in den Hoden ist, der Testosteron herstellt, den habe ich zum Glück schon. Aber deswegen habe ich auch nichts gemerkt. Ja, also war nichts zu holen. Es gibt andere, die kommen dann da mit, weiß ich nicht, 15, 16, keine Ahnung, wie viel Pröbchen raus und können es dann ein paar Mal mit dem eigenen probieren. Ansonsten ist die Methode die gleiche. Okay. Also wir mussten das Sperma einkaufen und damit haben wir es dann gemacht. Und es hat nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert.
Das ist, denke ich, ein wichtiges Thema, über das ich gleich auch noch gerne mit euch sprechen möchte. Du hast auch noch zwei, drei ganz andere Sachen gesagt, die ich sehr, sehr spannend finde, auf die wir bestimmt später nochmal eingehen sollten. Nämlich einmal, was hat es mit dir selber gemacht und auch, was hat es mit deinem Gegenüber gemacht? Aber vorher würde ich gerne das Wort an Annika geben, weil du hast jetzt, als Vasti erzählt hat, hast du mehrmals vehement genickt und ja auch schon sehr interessiert nachgefragt. wie würdest du deine Situation beschreiben? Du bist ja im Prinzip, vielleicht kann man das sagen, du bist ja tatsächlich Teil einer kleinen Kulturrevolution sozusagen. Du bist mit deiner Frau verpartnert. Das ist in Deutschland ja noch gar nicht so lange legal, wenn man sich überlegt, weniger als 20 Jahre. Seitdem sind die Rechte von homosexuellen Partnerschaften sukzessive immer mehr angeglichen worden. Mhm. bis jetzt zuletzt zur Homo-Ehe. Und du bist verpartnert, nicht verheiratet?
Genau, das Upgrade steht noch an.
Das Upgrade steht noch an. Und ihr habt eben auch einen Kinderwunsch. Und was bedeutet das in eurer Situation?
Ja, in unserer Situation bedeutet das natürlich auch erstmal, dass wir kein Sperma haben. Sprich, wir müssen überlegen, wie kommen wir an ein Kind? Und dann sind so verschiedene Szenarien, die man durchdenkt. Natürlich könnte man überlegen, will man adoptieren? Das ist mittlerweile ja mit der Ehe auch möglich geworden. Aber das ist ein Prozess, den ich mich jetzt noch gar nicht so eingefunden habe, ehrlich gesagt, oder eingelesen habe, eingedacht habe, weil der für uns erstmal nicht zur Debatte stand. Aus verschiedenen Gründen. Aber wir wollten schon gerne ein eigenes Kind oder möchten gerne ein eigenes Kind. Und dann gibt es die Möglichkeit natürlich, ja, wer könnte da ein potenzieller Vater sein? Und dann kann man natürlich gucken, also kenne Freundinnen, die haben im Bekanntenkreis jemanden gefunden, entweder ein schwules Paar oder halt eben auch ein Heteromann. Der gibt einige Heteromänner, die tatsächlich da, sagen wir mal, recht offen mit ihrem Sperma umgehen und da halt eben auch einigen Paaren helfen. Die lernt man, entweder kennt man so jemanden oder die lernt man halt eben kennen über, es gibt ja so diverse Foren, wo man sich kennenlernen kann, wenn man da die gleichen, wenn man da zusammenkommen will, so ein ähnliches Paarship, gibt es halt eben auch Familyship, wurde wohl auch von zwei Frauen gegründet mit einer ähnlichen Ausgangslage. Und da können ganz gezielt Frauen, ob jetzt homosexuell oder nicht, und Männer, auch da ist die Sexualität spielt eigentlich nur eine kleinere Rolle, die ist am Ende des Tages, sind vor allem lesbische Frauen da und Heteromänner. Und auch ein paar schwule Männer, die sich halt finden und suchen. Also das heißt, da sagt man, ich möchte gerne Mutter werden und suche einen Mann, der auch Papa sein will. Oder ich suche einen Mann, der nur spendet. Oder ich suche einen Mann, der Onkel sein will. Also in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, aber nicht als Vater wirklich die ganze Zeit das Kind begleitet. Wir haben für uns relativ schnell entschieden, dass wir auf jeden Fall einen Vater oder einen Spender suchen, der auch in irgendeiner Art und Weise eine Rolle in dem Leben des Kindes oder auch der Kinder spielen soll. Wie genau, das haben wir ehrlich gesagt für uns da auch nicht so ganz genau definiert. Das kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie man sich versteht etc. Aber das war so die Ausgangslage und daraufhin haben wir angefangen, halt eben auf dieser Seite FamilyShit uns umzuschauen, wer da in Frage kommen könnte und haben gedatet. So, also bei uns gab es halt nach dem Paar-Dating auch noch so dieses Papa-Dating oder, sag mal, Spender-Dating. Und das war zum Teil hochskurril. Das war auch zum Teil hochskurril und zum Teil total nette Abende. So, also, wie das halt beim Dating so ist.
Was macht man denn sein Papa-Date?
Das ist schon echt ähnlich. Das ist wirklich ähnlich, außer dass halt eben dieser ganze erotische Faktor halt eben keine Rolle spielt. Aber man guckt natürlich schon, wie der aussieht. Ne? Und ist der nett, lächelt der nett? Und dann fragt man sich so ab, was man sich für Vorstellungen hat. Was willst du für eine Rolle? Wie viel Zeit willst du? Also diese Sachen werden natürlich auch relativ schnell besprochen. Und ansonsten haben wir uns einfach kennengelernt bei diesen Dates. Wirklich so ein bisschen, ohne dass man da jetzt zu krass schon auf ganz, warum auch, ne, auf so Details eingegangen ist. Man wollte erstmal wissen, ist das jemand, den ich sympathisch finde? Und als zweites, total wichtig, jemand, dem ich vertraue. Weil das ist jetzt der nächste große Schritt. Und das ist auf jeden Fall eine Hürde, vor der wir irgendwann stehen.
Ja, vielleicht
da
auch
ist mein Punkt.
Ja, vielleicht auch später noch mehr. Es gibt ja so innere und äußere Hürden, ne? Dazu dann vielleicht später noch mal mehr. Aber vorher auch das Wort Anike. Du bist 45 Jahre alt. Du hast kein Kind bekommen. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch so bleiben.
Das wird sehr, sehr wahrscheinlich so bleiben. Genau. Ich bin ganz fasziniert von den Geschichten, die wir bisher gehört haben. Und ich muss dazu sagen, ich hatte nie so einen so starken Kinderwunsch tatsächlich. Also es gab einen Kinderwunsch, um das jetzt mal kurz aufzurollen. Es gab einen Kinderwunsch eine Zeit lang in einer Partnerschaft. Das hat nicht funktioniert, war aber jetzt auch bei weitem nicht so fortgeschritten, dass wir da irgendwie groß Geld in die Hand genommen hätten. Es war back in the days, als ich noch in einem Alter war, wo das auch biologisch möglich gewesen wäre. Und genau, also ich war Ende 30 und einfach Verhütung abgesetzt und irgendwie versucht, so ein halbes, dreiviertel Jahr hat nicht funktioniert. Ich habe sogar das Rauchen eingeschränkt.
Sehr löblich.
Genau. Und den Alkohol, ich habe alles getan. Nein, aber so, ne? Also man muss ja auch so ein bisschen drauf einstellen und umstellen, Lebensumstände und so weiter. Und es hat aber nicht funktioniert. Und ja, das ist jetzt was, wo ich schon ab und zu drüber nachdenke, aber nichts, wo ich jetzt im Nachhinein sage, das ist jetzt, mein Leben ist vorbei, weil ich kein Kind gekriegt habe oder sowas. Ne? Das ist tatsächlich so, weil ich diesen ganz starken Kinderwunsch aber auch nicht hatte. Ich kenne das tatsächlich von Freunden, Bekannten. Ich kenne auch, wie lange diese Prozesse sein können. Ich bin natürlich jetzt auch schon 45, das heißt, ich habe das schon einige Male erlebt, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich habe mich da mittlerweile eigentlich so ein bisschen quasi mit abgefunden. So, es ist halt jetzt, das Thema ist durch. Aber ich habe mir nie so ganz bewusst irgendwie, dass ich mich mal hingesetzt hätte und gedacht habe, so, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Kinderwunsch? Machst du da jetzt noch oder nicht? Ich finde es halt nicht so dramatisch. Ich kann mir zum Beispiel eine Partnerschaft mit einem jemanden vorstellen, der schon Kinder hat. Das sind so Sachen, das würde ich zum Beispiel nie ausschließen oder so. Ich glaube, das gibt's auch.
Ich würde gerne nochmal in die Zeit davor springen, weil du hast ja gesagt, also Ende 30 hast du dir gedacht, so jetzt könnte ich ja mal. Ne? Und das ist ja im Prinzip eigentlich schon fast relativ spät, ne, wenn man ehrlich ist. Also es gibt Menschen, die fangen damit deutlich früher.
Nicht unbedingt heutzutage.
Nicht unbedingt heutzutage, richtig. So. Das heißt, wie kam es denn dazu, dass du irgendwann diesen Wunsch gefasst hast, beziehungsweise dieselbe Frage auch an euch beide im Anschluss. Und was hat dich vorher davon abgehalten oder abgelenkt, dass du dir gar nicht gedacht hast, so hey, ich würde jetzt gerne mal.
Ja, das ist tatsächlich, ich finde auch ganz relativ interessant. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Hochschulabschluss und diese Dinge. Und für mich stand erstmal so Studium, Karriere im Vordergrund. Das war völlig klar und da bin ich auch bei weitem nicht die Einzige in meinem Umfeld, die ganz klar gesagt haben, also erstmal auch ein bisschen, ne, auch ein bisschen arbeiten gehen, auf eigenen Beinen stehen, selbstständig sein, bevor ich mich an einen Mann binde, bevor ich Kinder kriege und so weiter und so fort. Also das hatte ich tatsächlich auch, ne, also so bis Mitte 20 immer in festen Beziehungen, dann so 10 Jahre durchaus auch ausgetobt, kann ich nicht anders sagen, ne, irgendwie der klassische Großstadt-Single. Und das war auch eine wirklich wunderbare Zeit, die ich nicht missen möchte. Und da ging es halt um Karriere, ne? Also es ging ganz viel um Arbeiten und war da auch ganz erfüllt von. Das ist halt, mir hat da nichts gefehlt. Und irgendwann in den 30ern, finde ich, wechselt das dann irgendwann. Und dann kam die Geburt meines Neffen. Also mein Neffe kam auf die Welt und ich hatte vorher, ich bin jetzt nicht so die Frau, die so in jeden Kinderwagen reinguckt, ne? Und immer sofort ausrastet bei jedem Baby, was sie sieht, so, sondern es ist so, ja, schön. Aber dann kam mein Neffe und es gibt tatsächlich, das wollte ich vorher gar nicht so glauben, aber es gibt etwas, was mit so familiärer Zugehörigkeit zu tun hat. Also wenn ein Baby dir ähnlich ist, und mein Neffe ist mir sehr ähnlich tatsächlich, wirklich von Geburt an, mehr als meine Nichte erstaunlicherweise auch, dann macht das was mit einem. Und vielleicht macht das auch was mit Frauen. Also ich hatte so das erste Mal, als ich ihn das erste Mal auf dem Arm hatte, so dieses Gefühl von auch eine Art von, ne, Wunsch, Kinderwunsch, Mutterschaft irgendwie so. Also alles, was da so an sehr tiefen emotionalen Beteiligungen passieren kann, ist in diesem Moment passiert. Und ich war selber so ein bisschen überrascht. Mein Freund stand sofort parat. Ja, lass uns so, super, endlich, ja, lass uns ein Kind kriegen. So, der hatte, glaube ich, schon gewartet. Genau, aber ich brauchte diesen Moment tatsächlich. Hatte ich den gar nicht für mich. Und da war ich dann eben, das ist jetzt 10 Jahre her, ne, und war ich dann eben schon Mitte 30. Muss dann auch erstmal nochmal überlegen, bin ich das jetzt wirklich und so. Das ist auch keine Entscheidung, die man von heute auf morgen treffen sollte. Ne? Also zumindest sollte man sich ein bisschen Gedanken drüber machen und auch so ein bisschen im Vorfeld drüber nachdenken. Gut, wenn das dann irgendwie passiert, dann passiert es, dann macht man es, glaube ich, auch. Das kann man ja heutzutage durch alle möglichen Möglichkeiten, die wir haben, Verhütung und so weiter. Eigentlich haben das die Paare ja in der Hand oder die Frauen in der Hand irgendwie mehr oder weniger. Erstmal zu entscheiden, ob sie eben verhüten wollen oder nicht, ne, oder wie.
Und als du dann so gemerkt hast, hui, das klappt irgendwie nicht. Ich meine, du hast jetzt eben einmal den komplett zusammen, also das Fazit schon gezogen, dass du quasi dich damit arrangiert hast. Aber ist man dann vielleicht auch erstmal erschrocken oder denkt man sich dann sowas wie, hätte ich das mal ein bisschen früher angepackt oder?
Das finde ich schwierig. Es gibt nicht so den Punkt, wo man sagt, jetzt ist es vorbei. Mhm. Ich finde, es gibt so immer mal wieder Situationen, Momente, wo man denkt so, ach Mensch, ne? Was wäre wenn und so. Das finde ich aber ist immer eine schlechte Option tatsächlich, weil es ist nun mal nicht so. Und ich bin so jemand, ich gucke halt nicht nach hinten, ich gucke immer nach vorne. Also ich muss das irgendwie so, ich versuche mit dem, ne, irgendwie glücklich ist, wer das vergisst, was doch nicht mehr zu ändern ist. Mhm. So, ne? Also es ist irgendwie, es gibt einfach so Dinge, man muss es dann auch irgendwann loslassen. Also wenn irgendwann war ich an dem Punkt und es, der ist gar nicht so bewusst gekommen, wo ich gesagt habe, naja, jetzt ist aber auch, jetzt lass es halt, let it go. Es ist so, es hat nicht sollen sein. Das hat auch natürlich was mit danach folgenden Partnerschaften und so weiter zu tun. Für mich korreliert Kinderwunsch und Partnerschaft tatsächlich auch. Dann war es halt irgendwann durch und es ist so, es ist halt einfach so, wie es ist. Es hat so beide Anteile und ich finde, es darf so, das ist ganz psychologisch gesprochen, es darf so beides sein. So, ne, es darf eine Trauer da sein, dass es nicht ist. Ne? Und immer mal auch wieder so dieses, ach, das wäre jetzt schon schön gewesen. Aber auch so dieses, okay, ich kann mich daran jetzt nicht festhalten, ich muss es gehen lassen, ich muss es loslassen. Es hat halt nicht sollen sein, es ist nicht passiert. Und wie gesagt, es gibt auch andere Dinge noch im Leben. Weil sonst, glaube ich, wird es ganz schwierig. Ne? Weil das ist eben nur mal diese biologische Ungerechtigkeit bei Frauen in aller Regel, aber so bei Frauen in aller Regel, dass halt irgendwann ist die Uhr einfach abgelaufen. Punkt. Also das ist dann eine der Durchsage. Ne? Es wird so ein bisschen, finde ich mittlerweile, was ich auch schwierig finde, medial ja vorgegaukelt, es wäre bis sonst wohin noch möglich. Mhm. Ne? So, dann fährst du ins Ausland und dann machst du so, ne, Fruchtbarkeitsbehandlung, gar kein Problem. Hör mal, was weiß ich, Madonna hat mit 49 oder 69 oder 89, mir scheißegal, noch ein Kind gekriegt. So, ne? Völliger Humbug alles. Ne? Das sind einfach, das sind hochgradig, das sind schwierige hormonelle Therapien, die machen was mit dir als Frau, die machen was. Das sind wirklich Eingriffe in den eigenen Körper, wirklich krasse Eingriffe und das sind so Sachen. Also ich finde diese mediale Darstellung auch von Fruchtbarkeit bis zum Ende aller Tage, finde ich sehr schwierig. Ich habe für mich damit abgeschlossen, schon so mit 42 oder so, 41, 42, habe ich dann gedacht, so, das war es jetzt. Mhm. Ne? Das ist der Kölsche.
Sebastian, du hast eingangs dazu was ganz Interessantes gesagt, was mir aufgefallen ist. Du hast gesagt, als ihr diesen Brief bekommen habt, wo halt drin stand, dass zwar was rauskommt, aber es ist nichts drin, so hast du es, glaube ich, formuliert, dass danach deine Frau durch ein richtig tiefes Tal gegangen bist und du irgendwie da so mitgezogen hast. Hat es dich denn persönlich erstmal gar nicht getroffen, weil im Prinzip hast du ja diese, in Anführungszeichen, Diagnose bekommen damals.
Naja, das war damals alles schon nicht mehr so eindeutig in mir drin irgendwie. Also zum einen diesen Satz, wenn ich keine Kinder kriege, ist mein Leben ja nicht verpfuscht oder so. Also so ähnlich wie du es gerade gesagt hast, hatte ich original auch erstmal als Reaktion im Kopf. Dann bin ich an sich tatsächlich so gestrickt, dass wenn mir was passiert oder so, dass es immer relativ lang dauert, bis bei mir auch so gefühlsmäßig ankommt oder bis ich es akzeptiere, dass mir jetzt was Schlechtes passiert ist und das jetzt auch mal echt scheiße ist. Das ist jetzt generell so. Ich habe da einfach eine extrem lange Leitung, wenn es um Gefühle geht. Und dann war ich ja zu dem Zeitpunkt 40, 41 sowas. Wir waren 2, 3 Jahre zusammen. Und bevor wir zusammengekommen sind, hatte ich ja auch schon ein paar längere Beziehungen hinter mir. Und das ich hatte keine Kinder bis dahin. Und ich habe irgendwie so mit Mitte, Ende 30, als ich nochmal Single war, 2,5 Jahre lang, schon irgendwie mich gewundert, dass ich noch keine Kinder habe, weil es war für mich immer so eine Selbstverständlichkeit. Ich bin mit 2 Geschwistern aufgewachsen und ich habe das nie hinterfragt, dass ich mal Kinder haben werde, völlig klar. Weil auch es durchaus immer mal wieder drauf ankommen lassen, dann nie den Schluss gezogen. Ne? Also der wurde halt erst, warum ich dann keine hatte, das hatte tatsächlich dann körperliche Ursachen, aber mit Mitte, Ende 30 wusste ich das noch nicht und habe mich gefragt, naja, so wie du bisher gelebt hast und so, vielleicht ist es dir einfach auch nicht so wichtig. Vielleicht willst du ja gar nicht so sehr Kinder haben, weil eigentlich ist dein Leben bisher ja ganz interessant gewesen. Ne? Ist manchmal ein bisschen schade, aber ja. Und dann kam diese Diagnose sozusagen on top. Und ich glaube, ich selber wär so weitergelaufen wie du, Nike. Ne? Ich wäre so, ich glaube, ich hätte mich dann auch damit abgefunden. Ich bin ja auch nicht Fußballprofi geworden. Das hat mit der Band hat's auch
nicht gehabt. Das ist noch möglich, im Gegensatz dazu.
Ja, also irgendwo, man hätte so als Enttäuschung irgendwo hingepackt, glaube ich. Aber da war dann schon ein anderer Zug dahinter von meiner Frau. Also da ist wirklich der Kinderwunsch so eine Naturgewalt. Das musste ich auch dann erstmal begreifen. Ne? Das ist so ein, ja, also was das für eine Kraft entwickelt. Gerade weil sie ja auch kein Mensch ist, der so seinen Willen immer so durchdrückt und so und sich immer so im Mittelpunkt stellen würde. Aber da gab es keine zwei Alternativen, ne? Also da war klar, naja, gut, also da muss man es irgendwie anders probieren. Und insofern bin ich dann eine Weile auch erstmal so hinterhergerannt und es ging gar nicht so sehr um meine Gefühle, sondern tatsächlich um das, was sie will. Und das klingt jetzt so, als wäre ich zu kurz gekommen, ne? Das will ich damit gar nicht sagen, sondern da ist ein übermächtiger Kinderwunsch einfach da und irgendwie kann man gar nicht anders, weil wenn man dann seinen Partner liebt, als sich dem zu beugen und versuchen, den irgendwie wahrzumachen.
Mhm. Vielleicht an euch beide die Frage, Sebastian und auch Annika. So eine Behandlung ist ja auch, oder so eine Suche / Behandlung ist ja auch Stress, ne? Was macht das denn dann mit so einer Beziehung? Also wie viel Raum nimmt das plötzlich ein und wie dominant wird das Thema im Alltag? Also wie schwer wiegt dann der Kinderwunsch in Zeiten, wo man vielleicht normalerweise einfach sich eine Flasche Wein aufgemacht hätte und sich gedacht hätte, so, jo, komm, jetzt fahren wir irgendwie mal in den Park und trinken was Nettes.
Ja, aber ein Trinken ist dann zum Beispiel schwierig.
Ja, ist dann
nicht
vorbei, genau. Soll ich zuerst?
Ja.
Also wir haben uns dann tatsächlich, wir sind jetzt auch in diesem Prozess, in dieser Kinderwunschklinik, also deswegen konnte ich eben auch so nicken, was du da alles gesagt hast. Und das ist schon, ich glaube, das gilt aber egal, ob man jetzt Kinderwunsch oder Klinik hat oder halt eben quasi es auf andere Art und Weise versucht und es klappt nicht sofort. Ich glaube, das kann wahnsinnig Platz einnehmen, je nachdem wie man damit umgeht, auch was so mit einem passiert. Ich habe das nicht nur, also bei uns auf jeden Fall auch mitbekommen, als das erste Mal nicht geklappt hat, das zweite Mal nicht geklappt hat und auch das dritte Mal nicht geklappt hat, wie die Anspannung halt mit jedem Mal steigt. Und dann ist die Frage, gehe ich jetzt noch eine weitere Eskalationsstufe? Es gibt ja die Möglichkeiten, halt irgendwie noch mehr zu tun. Geht man da mit oder versucht man noch ein bisschen ruhig zu bleiben und macht es auf eine andere, also versucht es auf die andere Art und Weise? Wir haben uns schon Mühe gegeben oder geben uns Mühe, da relativ ruhig zu bleiben. Ich merke, dass da der Druck auf meiner Gattin, also wir versuchen das mit, also sie möchte biologische Mutter werden. Das zum Beispiel, mein persönlicher Kinderwunsch ist groß, aber mein Wunsch, schwanger zu sein und ein Kind auf die Welt zu bringen, ist recht klein.
Den Satz mochte ich sehr. Sehr schön.
Das ist zum Glück bei der Gattin anders. So.
Ja, praktisch. Andere können sich das nicht aussuchen.
Ja. Manche streiten sich darum, wer als erstes ran darf. Bei uns ist es zum Glück
super.
So, genau. Aber natürlich teilt man das mit Leuten teilweise ja auch. Die merkt man auch, wissen nicht so richtig, soll ich jetzt fragen, soll ich nicht fragen? Weil wenn sie zu oft fragen, nervt einen das ja auch, setzt einen wieder unter Druck. Wenn sie nicht fragen, hat man das Gefühl, es interessiert sie nicht. Es ist auch so ein bisschen schwierig da irgendwie. Und das ist auch eine Tagesformgeschichte, haben wir ganz stark gemerkt. Also manchmal macht einem das gar nichts. Dann ist dann auch der Gedanke, ach, wenn das nicht klappt, dann lassen wir es halt eben auch. Also wir haben uns auch immer gesagt, wir gehen bis zu da und da. Und wenn das nicht klappt, dann sind wir kinderlos glücklich. Die Grenzen haben sich allerdings auch durchaus verschoben. Ich glaube, manche Beziehungen tragen das halt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche Beziehungen es halt eben nicht tragen, dass das irgendeinem dann zu viel wird an irgendeiner Stelle oder zu wenig ist.
Wie reagiert denn euer Umfeld auf eure jeweilige Situation? Nike, vielleicht fangen wir mit dir an. Du, wie oft hörst du den Satz, oh ja, ein Leben ohne Kinder ist ja ein unvollständiges Leben?
Also das muss ich sagen, eher selten.
Gott sei Dank.
Aber ja, wie reagiert das Umfeld? Also ich glaube, mit Mitte, Ende 30, da steht man tatsächlich unter einem sehr deutlichen gesellschaftlichen und in meinem Fall auch familiären Druck. Da bin ich mit Sicherheit auch nicht die Einzige, der das so geht oder gegangen ist. Ich finde den gesellschaftlichen Druck schon relativ groß auch, ne? Also es ist tatsächlich so, man sollte ja schon auch alles haben, ne? Also Karriere und Kind und überhaupt. Und am besten noch funktionierende Partnerschaft und so. Das klingt jetzt so ein bisschen allgemeinplatzmäßig und abgedroschen, aber ein Stück weit ist es schon noch wahr. Also es ist tatsächlich so, dass ich das ganz interessant fand, dass wenn man dann irgendwann sagt, nee, das ist jetzt durch das Thema, dass dann immer von außen noch Leute kommen, aber wieso, du kannst doch bestimmt noch, aber das geht doch bestimmt noch. Und ich denke immer so, A, das habe ich nicht gefragt, aber danke. So, also diese Aussage brauche ich auch nicht und ich brauche die auch nicht, um glücklich zu sein. So, ich musste jetzt nicht getröstet werden, weil ich denn kein Kind habe. So, ne, das ist irgendwie. Aber ich finde das, was dahinter steht, nämlich das Bild oder das Bild, was die Leute im Kopf haben oder generell haben, nämlich, dass man als Frau auch was Weiblichkeit angeht, Mutterschaft, also mit Weiblichkeit auch zu tun hat, dass man das nur als Mutter kann oder sein kann, das finde ich schon sehr interessant. Da war ich etwas überrascht, wo wir dann gesellschaftlich eben doch noch stehen. Ich glaube, ich bin jetzt vom Typ her jetzt, ich bin jetzt auch nicht der absolut mütterlichste Typ, muss man sagen. Das ist dann vielleicht auch nochmal was anderes. Aber ich höre das eigentlich gar nicht so häufig. Vielleicht denken es die Leute auch häufiger und sagen es aber nicht. Sowas halt, ne? Und In Zeiten, wo ich in Partnerschaften gelebt habe, war es tatsächlich krasser. Also da wird man sehr, sehr viel häufiger angesprochen diesbezüglich. Was ist denn jetzt mit Kindern und wollt ihr nicht mal und wie sieht's denn aus? Ich kann mir vorstellen, das kennen andere Personen am Tisch auch, dieses Thema. Und das finde ich relativ interessant. Das ist so, dass das eben, da werden auch nicht die Männer gefragt. Die Frauen werden häufig gefragt. Ich glaube, das ist schon...
Also meine Eltern haben da schon...
Deine Eltern, aber gesellschaftlich?
Gesellschaftlich, nee. Die hat sich tatsächlich nicht so gestellt, weil das gesamte Umfeld hat losgelegt.
Ja.
Also dadurch war es präsent. Also irgendwie hat gefühlt wirklich jeder, den ich kenne, ein Kind gekriegt. Und
ja, gut, der Enkeldruck,
seit 10 Jahren ungefähr.
Ja, der Enkeldruck bei den eigenen Eltern, der ist, glaube ich, immer da.
So. Ja, nee, aber die hatten tatsächlich so eine Phase, wo sie es forciert haben. Ja. Ne, wo dann irgendwelche Postkarten kamen mit Babys hinten drauf und
was
so,
von
so
deinen Eltern?
Anmerkungen. Ja.
Oh, wow. Mhm.
Ja, das kennen wir doch auch, ja. Eltern, das Eltern, also Enkeldruck, ja. Kommst du noch hin?
Da komme ich noch hin. Ja. Oder ein paar Jahre. Und du hast gerade gesagt, Sebastian, dass dein ganzes Umfeld losgelegt hat. Wie ist das dann, wenn man selber da sitzt und denkt, ich komme nicht mehr ganz hinterher?
Naja, es ist manchmal, also es, ne, wie Annika auch meinte, es ist auch so ein bisschen Tagesform. Ganz oft ist es einem wurscht, weil man gerade den Kopf woanders hat, aber manchmal ist es schon auch so ein Stich. Mhm. Ne, dass man es einfach wahnsinnig schade findet, dass man diese Erfahrung nicht macht. Also ich gehe eigentlich auch so durchs Leben, dass ich eigentlich alles erfahren will. Ja? Also Bungee-Sprung steht noch aus, keine Ahnung, was weiß ich. Bundeskanzler muss ich auch noch werden. Also nee, irgendwie will man ja doch alles mal mitmachen. Und das ist schon eine elementare Erfahrung natürlich, Papa zu sein.
Wie reagieren denn deine Freunde, wenn sie von deiner Situation mitbekommen?
Also so ganz allgemein gesagt ist die Erfahrung schon die, dass Leute, die es nicht betrifft, die es nicht kennen, es auch nicht verstehen. Mhm. Also es ist ein schwieriges Thema. Also es ist sowieso schwierig anzusprechen. Ne, es ist so ein bisschen Tabuthema immer noch. Also ich finde es auch sehr auffällig, dass zwischen Leuten, die sozusagen gerade mittendrin stecken in reproduktionsmedizinischen Versuchen, dass die nicht miteinander reden, obwohl sie es teilweise wissen. Also man geht ja dann nicht hin und sagt, hey, ich habe gehört, ihr macht gerade eine ICSI, wie läuft's denn? Macht man schon mal nicht, dieser Austausch findet nicht statt. Wir haben den dann später in einer Selbsthilfegruppe gefunden und das war auch echt super. Und so das unmittelbare Umfeld, also quasi meine Geschwister, meine Eltern, auch Freunde, die allesamt Kinder gekriegt haben, meine Eltern ja natürlich auch, die haben es tatsächlich einfach nicht verstanden. Die haben das Problem nicht verstanden. Also nicht durchdrungen sozusagen. Man kriegt dann so tolle Sätze von Freunden, ja, meine Kinder sind auch deine Kinder. Das ist total nett gemeint, aber es ist der beschissenste Satz der Welt in so einer Situation. Gerade wenn man down ist deswegen. Also es ist, man guckt auch manchmal in so leere Augen, wenn man dann erzählt und lässt es dann auch irgendwann. Weil einfach, also ich kann jetzt nicht meinen ganzen Bekannten, Freundes und Verwandtenkreis da über einen Kamm scheren. Es gab durchaus auch gute Gespräche dann irgendwann, gerade wenn es auch so ein bisschen länger in der Welt war. Aber so die ersten Reaktionen und so sind schon elementares Unverständnis. Mhm. Also
Das Wort Tabu ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch ganz, ganz interessant. Nike hat ja eben kurz angesprochen, dass der Druck natürlich auf Frauen auch ein sehr, sehr großer ist. Immer mit der Frage so nah, wann denn und ist jetzt nicht bald mal. Aber es gibt ja einen äquivalenten Druck auch auf der Männerseite, nämlich diese Zeugungsfähigkeit, dass man sich fortpflanzt, so, dass man das macht einfach. Und das ist ja das Gegenklischee zu der fruchtbaren Frau. Und wie groß empfindest du denn das Tabu, dass Männer überhaupt über diese Situation, in der du ja bist und mit der du ja sicherlich nicht alleine bist, sprechen?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube umgekehrt, dass es sich einfach super anfühlt, wenn man sozusagen sein Ding da abgeliefert hat und jetzt ist sowas Kleines da und das ist natürlich super. Es fühlt sich, glaube ich, echt geil an. obwohl es eigentlich wirklich sowas, ja, naja, es ist halt wirklich so die Reduktion aufs absolut Männliche. Es ist statistisch ja wohl so, dass ungefähr 5% der Männer so oder so ähnlich davon betroffen sind und dass sich Männer drüber unterhalten. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, ich habe tatsächlich nur mit einem so aus freien Stücken darüber gesprochen. Also wir kamen irgendwie drauf, jetzt an der Arbeit, an einer Serie, die sich ausgerechnet ums Elternsein dreht. Und wir saßen da in so einem Art Writers Room und da saßen zwei Typen und die hatten beide halt so Spermie und behandeln dann so ein Thema. Es war ziemlich absurd.
Ich habe dann beide die Serie geschrieben.
Und wir haben beide, wir und schon noch auch ein paar andere, aber ausgerechnet wir saßen da. Das war schon ein bisschen absurd. Und aber das war mal so eine Begegnung, mit dem könnte man super drüber reden. Wir fanden das, glaube ich, beide gut, dass wir da auch offen mit waren und haben diese Offenheit auch oft vermisst. Eben auch, was ich gerade beschrieben habe, so man geht halt nicht zu anderen hin, von denen man gehört hat, dass sie gerade nachhelfen, ne? Macht man nicht.
Es wird teilweise auch als Makel angesehen fürs Kind, das soll es dann
ja, ein künstliches Kind und so.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Und was für Reaktionen erlebst du, Annika?
Jetzt, also bei uns eher auf die Tatsache, dass wir überhaupt Kinder haben wollen.
Zum Beispiel, ja.
Das wäre vielleicht, glaube ich, da, weil das dein Rest kriegt ja gar nicht alle so mit. Also das ist, wird zwar auch gefragt, wir werden schon viel auch sehr direkt gefragt. Meine Gattin muss sagen, die hat da langsam auch genug von. Also ich fand es nochmal ganz interessant, dass die Leute so nachfragen, wie macht ihr das eigentlich? Und sie dachte sich irgendwann so, naja, vielleicht frage ich demnächst auch mal, wie ist denn eure Tochter so gezeugt worden, in welcher Position? aber ansonsten, ja, die Reaktion ist eigentlich sehr positiv, weil bei uns die Großeltern, potenziellen Großeltern, würden sich, glaube ich, alle sehr freuen. Wenn da ein Kind kommt, aber es wird natürlich schon viel gefragt, wie die Rolle der Männer, alle sind beruhigt, dass wir Väter haben wollen. Zum Beispiel, das kriege ich schon mit, immer wenn wir sagen, ja, die sollen ihren Vater auch kennenlernen, dann sind da mal alle ganz beruhigt, dass das auch so ist und dass wir die auch mitdenken und das sonst, glaube ich, ist das mittlerweile zumindest, ich wohne jetzt in Berlin, komme aber habe vorher hier in der Nähe von Köln gewohnt, das sind ja schon zwei Städte, wo das, glaube ich, für viele auch nicht mehr so außergewöhnlich ist. Ich glaube, zumindest haben meine Freundinnen dafür gesorgt, dass das in Bonn nicht mehr so selten ist. Ja, von daher sind die Reaktionen jetzt eigentlich, finde ich jetzt schon durchweg eher erstmal positiv. Müssen wir abwarten, was dann passiert. Ich glaube, das Wichtigste ist da dann aber auch recht souverän zu sein. Also ich habe gehört, dass es natürlich Kinder stürzen sich auf Makel und Kinder stürzen sich auf etwas, was anders ist als das, was sie gewohnt sind. Damit werden unsere Kinder irgendwie mit Sicherheit auch mal konfrontiert werden. Da hoffe ich einfach, dass wir sie stark genug erziehen, dass sie damit umgehen können. Und Kinder finden immer irgendwas, das muss man auch dazu sagen. Und ich habe auch schon gehört, dass Kinder im Kindergarten geweint haben, weil sie erfahren haben, dass ein anderes Kind zwei Mamas hat und selber nur eine Mama hat.
Aber so eine Diskriminierungserfahrung wie eine richtige Familie besteht aus Vater, Mutter, Kind, das hört man gar nicht mehr so häufig.
Also muss man dazu sagen, in unserem Kontext jetzt nicht. Das mag woanders schon noch so der Fall sein, aber ich glaube, in Berlin, also ich, bei den Berlinern habe ich oder Leuten, die in Berlin wohnen, vielfach das Gefühl, die würden sich eher die Zunge abbeißen, als irgendwas zu sagen, was in diese Richtung geht, weil das einfach nicht gehört. Irgendwie, ich glaube, so eine Toleranz auch gehört dazu und ich glaube, dass viele empfinden das auch wirklich so. Und hier in Köln habe ich auch da in dieser Hinsicht keine negativen Erfahrungen gemacht.
Ich habe Vorfeld zur Recherche zu diesem Podcast eine ganz interessante Erfahrung gemacht, nämlich, dass ich verschiedene Frauen, von denen ich wusste, sie wollen gar kein Kind, gefragt habe, ob sie sich nicht in diese Runde setzen würden. Also Nike, du warst ja so eine 50-50-Kandidatin, du hast ja das irgendwie überlegt und irgendwie auch nicht und dann am Ende hat es halt nicht geklappt und jetzt hast du dich ja quasi damit abgefunden. Und interessanterweise war aber keine dieser Frauen dazu bereit, einfach mal frei weg zu erzählen. Seitdem frage ich mich, ob das denn dann vielleicht das größte Tabu ist, dass man, wenn man auf die 40 zugeht und eben sich der Sache ganz entsagt, also dass man jetzt nicht, es zumindest versucht auf allen Wegen, die man findet, sondern einfach sagst, ja, ich will eigentlich einfach gar nicht, so wie du ja auch gerade gesagt hast, Annika, also so schwanger werden, boah, nee, irgendwie nicht. Also wie erlebt ihr das quasi? Oder erlebt ihr das auch mal in eurem Umfeld, eurem Freundeskreis, dass ihr merkt, okay, da gibt es einfach auch Leute, die wollen einfach gar kein Kind, so.
Doch, schon, aber ist selten. Auch, dass Leute das dann thematisieren. Fällt jetzt genau eine Frau ein, die das auch so sagt und offensichtlich auch so lebt und trotzdem einen Partner hat und das eigentlich ganz gut findet, wie es ist. Die hätte man vielleicht fragen können.
Die hätte man vielleicht fragen können. Vielleicht hätte sie es gemacht. Vielleicht
hätte sie es erzählt. Also, vielleicht ist es ja auch so, wenn man so das Wort Tabu benutzt in dem Zusammenhang, dass wir da halt über Dinge reden, die oder über so einen Kosmos reden, der sich relativ neu erst aufgetan hat. Also die Möglichkeiten, was zu machen, wenn es eigentlich nicht geht und überhaupt zu wissen, dass es nicht geht und warum es nicht geht, das ist ja alles wahnsinnig neu. Also früher wurden halt die Königin so lange ausgetauscht und waren schuld, dass der Thronfolger nicht kam, bis der König selber gestorben ist oder sowas, ne? Obwohl der wahrscheinlich die ganze Zeit nicht konnte. Heute weiß man halt, woran es liegt und man hat seit ein paar Jahren eben auch die Möglichkeiten, da doch noch was zu drehen und vielleicht müssen wir uns alle erst dran gewöhnen, dann das auch mehr zu thematisieren und drüber zu reden und so diese, so, ne, wie man halt mittlerweile kein Problem mehr damit hat, zu sagen, ja, ich habe den im Internet kennengelernt, den oder die. Ne?
Das ist dann wieder
auch normaler geworden.
Bei den Dating-Plattformen quasi für, für Spender angekommen ist. Und wenn ihr jetzt mal darüber nachdenkt, was so eure Conclusio aus euren Erfahrungen jeweils ist, wie würde die aussehen, wenn ihr euch jetzt mal in 10 Jahren denkt?
10 Jahren haben wir mindestens 3 Kinder. Keine Ahnung. Es ist ja jetzt nicht nur das große Leid und das große Elend. Also wir träumen manchmal auch und machen Witze drüber und fänden es natürlich geil, wenn es jetzt doch noch klappt. Wenn Zwillinge rauskämen, dann hätte man sozusagen in einem Rutsch erledigt und es wird einfach passen, ne? Es wird sozusagen die absolute Übererfüllung des Wunsches. Aber klar, ne, wir sind jetzt beide Mitte 40er inzwischen schon und müssen eigentlich auch davon ausgehen, auch ne, ganz egal, also die Konstitution meiner Frau ist super und eigentlich geht da noch alles, ne? Aber statistisch gesehen gibt es nichts mehr. Und deswegen, keine Ahnung, 10 Jahren sind wir vielleicht, wenn das nicht geklappt hat, viel gereist, wahnsinnig belesen. Ich weiß gar nicht, was wir mit der ganzen Kohle machen sollen, die jetzt übrig ist.
vielleicht
einfach mal weniger arbeiten, sowas. Aber es gibt jetzt keinen Plan B.
Also ich möchte erstmal einleiten mit, ich wünsche dir das sehr, dass das klappt noch.
Danke.
Also ich finde es, ich glaube, du würdest, also ich kenne jetzt deine Partnerin nicht, aber ich glaube, du würdest ein sehr guter Vater sein.
Das habe ich tatsächlich, das höre ich, also es komisch, dass du jetzt aus dem Gespräch da drauf kommst, aber das habe ich immer schon gesagt gekriegt. Ja. Das ist ja auch so, das, so das Gefühl, macht die Fallhöhe ne? ja noch.
Ja, ja, früher, puh, ne? das wollte ich damit gar nicht, aber so, ne? Nee, nee. Ist so, ich wünsche dir das auf jeden Fall sehr, danke. Von Herzen, wirklich. Ja. Dir natürlich auch, oder euch, um Gottes Willen. Also es ist so, man braucht viel, viel Mut, überhaupt auch diese Wege zu gehen. Ne? Also was das eben, was jetzt gerade gesagt, was machen wir mit dem ganzen Geld? Erstmal hat das ja eine Schlange Geld gekostet auch, ne? Also ihr habt ja erstmal massiv viel Geld in die Hand genommen auch, ne? Und man richtet ja sehr viel darauf aus, glaube ich, oder? Dass irgendwie, dass man diese Dinge auch planen muss, derjenige, der das macht, der das medizinisch mit sich machen lässt, auch planen muss und so weiter, ne? Also es ist ja irgendwie.
Ja, für diejenigen, die tatsächlich die Hormone nehmen, ist das schon sehr herausfordernd.
So, genau, ne? Das ist ja irgendwie auch.
Für die anderen nur so zweite Hand dann.
Naja, aber du bist natürlich, du bist der Partner, der das begleitet und so, der das mitträgt. Das ist nicht leicht, glaube ich. Also es ist echt irgendwie. Ich bewundere das schon sehr. Also es ist so, mir hat da vielleicht auch ein Stück weit der Mut gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch vielleicht auch Teil meines Fazits, dass ich das natürlich in meinem Umfeld auch erlebt habe, aber ich hatte ganz klassisch die Eier nicht dafür, so, ne, das zu machen. So, ne? Also ich war nicht bereit.
Die einen nehmen LSD, die anderen nicht. Also es ist schon so eine, also ich habe so empfunden, ohne dass ich die selber genommen habe, aber so auf einer Hormontherapie sein, das ist ein krasser Trip, den man da macht.
Ja.
Also es gibt einen ganz tollen Film, 28 Tage heißt hier, kennt ihr wahrscheinlich, ne? Wo man das ganz gut so miterlebt, was eine Frau da so durchmacht.
Aber auch wenn man beim Schritt vorher bleibt, den du ja gerade angesprochen hast, Nike, es bedeutet ja im Prinzip auch schon sehr viel Mut, sich überhaupt für Kinder zu entscheiden, weil man muss sich ja dann auch zum Beispiel dafür entscheiden, dass man mit jemandem Kinder bekommt. So, ne? Auch das ist ja erstmal ein großer Schritt.
So. Ja, also das ist so, ich habe das eben schon mal gedacht, als du sagtest, von wegen, die hat sich gegen ein Kind entschieden und hat trotzdem einen Partner. Und man muss sich auch nicht, wenn man braucht keinen Partner, um sich für ein Kind zu entscheiden. So, ne? Das ist, ich finde das total interessant, weil das auch schon wieder zeigt, was wir eigentlich, wie unsere Denkmuster sind. Ne? Also es ist irgendwie, wie gesagt, ich habe das für mich rausgefunden jetzt im Vorfeld, dass das sehr krass korreliert, Partnerschaft und Kinderwunsch. Und ich höre das halt auch, ne? Ich hab's auch gerade bei dir eben nochmal gehört. Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, so, ne? Das ist irgendwie so ein, wie oft man das eben doch zusammenbringt, so, ne? Dass das irgendwie, Kinderwunsch kann man auch mit Sicherheit als einzelne stehende Frau.
Ja. Glaube ich auch, aber ich glaube trotzdem, dass natürlich in so einer Paarkonstellation dann nochmal der Druck vielleicht von außen noch anders da ist. Und ich möchte das nämlich mit dem Mut eher zurückgeben. Ich finde es eher auch mutig, dass man irgendwann auch für sich erkennt, okay, so wichtig ist es mir nicht und dann mache ich das auch nicht und kriege auch keine Kinder. Wir haben ganz lange auch echt immer wieder da gelegen und uns überlegt, ist das wirklich unser Wunsch? Wollen wir jetzt Kinder? Oder ist das so eine dubiose, oder so eine nicht dubiose, sondern eher so eine nicht greifbare Erwartungshaltung, die dann doch aufgebaut wird. Und bis zum Ende kann ich das auch gar nicht richtig beantworten, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, das ist einfach so eine unglaublich große Entscheidung, ein Leben mit Kindern oder ohne Kinder zu haben. Ich glaube, beides hat seine Für- und seine Nachteile, einfach Vor- und Nachteile. Und irgendwann ist diese Entscheidung einfach für einen getroffen. Irgendwann kann man da nicht mehr zurück. Und deswegen ist das natürlich jetzt, so Ende 30 oder Anfang 40, befasst man sich so stark damit.
Ja.
Aber deswegen, ich finde es total richtig und toll und möchte damit auch allen Frauen Mut aussprechen, zu sagen, ich will keine Kinder, ist auch richtig.
Genau, genau. Es gibt da halt keinen richtigen
Und Männer
falsch.
Natürlich auch.
Ja, ja, genau. Ne? Also man kann das halt jeder für sich entscheiden. Ich kann sagen, dass ich mit Ende 30 eine sehr gute Freundin hatte, die unter allen Umständen unbedingt Kinder wollte, dann eine langjährige Partnerschaft beendet hat, weil er nicht wollte, keine Kinder wollte, relativ schnell eine neue Partnerschaft angefangen hat. Die war von Anfang an unglücklich, die hat jetzt zwei kleine Kinder, die Ehe ist schlecht. Die ist vollkommen unglücklich, weil sie sich was ganz anderes darunter vorgestellt hat. Ne? Die hat mit so einem Familienbild daran gegangen, wie vielleicht sie das aus ihrer Erziehung, Kindheit, Eltern so hatte. Und ist eine ganz, ganz Und es tut mir ganz weh immer, so eine ganz unglückliche Person. Und dieser Kinderwunsch stand so über allem. Und mich hat das damals so ein bisschen auch fast abgeschreckt, weil das so ungefähr gleichzeitig war. Mhm. Und ich dann auch gedacht habe, also nee, so weit. Also nee, also ich
das will auch nicht. Ja.
Mir den Nächsten an der Bushaltestelle mitnehmen und dann irgendwie mit dem einfach mal schnell zwei Kinder in die Welt setzen. Das möchte ich jetzt auch nicht. So, das ist, der ist, er ist auch ein guter Vater und so. Die funktionieren einfach miteinander überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also das sind so Sachen. Das ist sicher auch so eine Sache, dass was im direkten Umfeld passiert, dass einen das auch beeinflusst und so. Ne?
Das ist irgendwie, dass man so einen Druck von außen verspürt, dass man denkt, es muss ja jetzt irgendwie so, ne? Man muss ich glaube, bei Frauen ist es tatsächlich auch dann das Alter, das hast du ja, glaube ich, ja, eben auch gesagt, Annika, dass man irgendwie denkt, ich muss es jetzt entscheiden, weil irgendwann kann ich es nicht mehr entscheiden.
Genau, das ist natürlich ein anderer Druck, der auf uns Frauen oder auf Frauen erlastet, wobei ich auch Männer kenne, die sagen, ich möchte auch nicht mit 60, auch wenn ich könnte, so Vater werden. Mhm. Ne? Da ist auch irgendwo, glaube ich, eine immer realistischere Einschätzung, wann vielleicht auch, das ist immer so schlimm, wenn man irgendwas, irgend so eine Meinung ausposaunt und dann gibt es natürlich Leute, die da das Gegenteil ganz wunderbar leben, aber für viele, glaube ich, ist es schon schön, bis zum gewissen Zeitpunkt Eltern zu werden.
Mhm. Ja, und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass es nicht nur Männer gibt, die tatsächlich zeugungsunfähig sind, sondern dass es auch Männer eben diese berühmte biologische Uhr haben. Da sprechen halt nur sehr wenige drüber.
Ja, das ist ja vielen gar nicht so bewusst, dass es die bei Männern tatsächlich auch gibt.
Mhm. Wann tickt die?
Die tickt ungefähr zeitgleich.
Ja, okay. Genau. Echt? Ja, nimmt ab. Genau, Spermienanzahl nimmt ab.
Und die Geschwindigkeit.
Oh, ja, das genau, habe halt auch zwei Fälle in meinem Freundeskreis, wo es am Ende des Tages auch an ihm lag und wo Ärzte ganz klar gesagt haben, vor 10 Jahren wäre alles gelaufen.
Ja, das war ja bei unserem allerersten Kinderwunschtermin, das war so eine Beratungsabend für kinderwillige Paare. Das sind immer so Zusammenkünfte, sie sind halt auch skurril. Ne? Und da gab es dann auch diese Kurve, die werde ich auch nie vergessen. Also wie die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, halt so ab dem 30. Lebensjahr so dermaßen nach unten saust. Also das ist ja auch dermaßen gegenläufig zu dem, wie so sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, gerade in den Städten. Ne? Das ist völlig normal heutzutage, dass man mit Ende 30, Anfang 40 erst loslegt, weil wann kommt man denn schon dazu? Ne? Und deswegen ist es auch irgendwie gut, das ist ja dann auch durchaus segensreich, dass es jetzt eine medizinische Möglichkeit gibt, das so ein bisschen dann auch noch zu reparieren. Aber eigentlich eigentlich sind wir mit Anfang 20, also meine Schwester hat mit 19 ein Kind gekriegt.
Das ist aber auch sehr früh.
Ja, aber rein körperlich top.
Genau,
ne?
Biologisch also das perfekte Alter.
Spitzenalter, um ein Kind zu kriegen. Besser wird es eigentlich nicht mehr.
Ja, aber dann ist natürlich auch die Frage, jetzt ist 19, also ich muss persönlich sagen, ich finde 19 sehr früh, weil man ja auch selber noch ein Leben vor sich hat, das man vielleicht erstmal leben möchte, bevor man dann...
Absolut, auf die Diskussion wollte ich gar nicht raus.
Genau.
Ne? Das ist einfach die Biologie und menschlichen Bedürfnisse und auch wie sich Gesellschaft entwickelt hat und so, das passt halt alles immer schlechter zusammen.
Genau.
Aber muss sich dann an der Gesellschaft was ändern, dass Menschen eher die Gelegenheit bekommen, überhaupt früher anzufangen und kein schlechtes Gewissen zu haben oder zu denken, sie verbauen sich dadurch was oder sie können Dinge nicht mehr machen, die ihnen wichtig sind?
Ich finde das schon schwierig, wenn man überlegt, dass sich gesellschaftlich genau was ändert, wie du gerade das beschrieben hast. Und eigentlich muss man ab 35 sind es Risikoschwangerschaften, auch wenn die Frauen gesund gelebt haben und Sport gemacht haben und noch top aussehen wie 25.
Ist es wie wir alle hier am Tisch, was ihr nicht sehen könnt.
Ja, ist es trotzdem ab 35 eine Risikoschwangerschaft?
Wobei ich gehört habe, dass das alte Zahlen sind und dass man es eigentlich ein bisschen nach oben korrigieren müsste.
Genau, aber das ist jetzt genau das Ding. Und dann werden Zahlen korrigiert, dann gibt es eine medizinische Entwicklung, die dazu führt, dass Menschen länger zeugungsfähig sind, wo die teuer ist, ein Eingriff im Körper, das ist ja auch relativ pervertiert. So, dass man halt denkt, okay, gesellschaftlich irgendwie verändert sich was und was brauchen wir dann? Wir brauchen keine gesellschaftliche Veränderung, wir machen eine medizinische Veränderung. So, ne? Wir gucken, dass es dann medizinisch irgendwie gemacht werden kann, dass da irgendwo, wo die Lücke entsteht, weil die entsteht ja definitiv, dass die irgendwie medizinisch dann aufgefüllt wird. Das ist ja, ich finde das schon eigentlich relativ pervertiert, statt zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir irgendwie mal drüber nachdenken, es interessanter zu machen mit Mitte 20 oder um die 30 eben wieder Kinder zu kriegen. So. Also es ist irgendwie, ich finde das total schwierig, dass, also ne, ich finde es schwierig, dass das.
Was hat es denn für euch uninteressant gemacht, mit 25 bis 30 Kinder zu kriegen? Beziehungsweise, Sebastian, bei dir wäre es im Prinzip ja auch dann nicht möglich gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, gut, aber
das wusste ich
ja. Das wusstest du ja nicht, genau. Ja.
Also es war ja nicht uninteressant, das war einfach kein Thema.
Ja, ich hätte aber auch mit dem Alter kein Kind erziehen wollen, ganz ehrlich nicht. Wäre noch nicht so weit gewesen. Also jetzt habe ich immer noch nicht das Gefühl, dass ich so weit bin, aber doch deutlich eher als damals.
Ja, ich glaube, das ist ja dann so, das habe ich eben auch bei meiner Schwester gesehen, die eben super jung war noch. Wenn das Kind da ist, dann verändert sich sowieso alles.
Aber du bezahlst immer einen Preis. Und der Preis in Frauenzahlen ist ja auch immer meistens noch höher.
Keine Frage. Ich meine, meine Schwester war absolut in der Lage, dieses Kind großzuziehen. Ne? Also musste ganz viel helfen, was weiß ich, ne? Sie hat auch garantiert einen Preis bezahlt, aber das meine ich nicht, ne? Also man kann das dann irgendwie, glaube ich, schon, also natürlich hätten wir mit Mitte 20 Kinder kriegen können, warum denn nicht, wir waren erwachsen.
Ja klar, so habe ich die Frage nicht verstanden, weil ich glaube, möglich ist vieles, aber die Frage ist ja ein bisschen, welche Struktur da irgendwie auch da dem Ganzen irgendwie zugrunde liegt. Und wenn man die Möglichkeit hätte oder wenn da viele gesellschaftliche Strukturen anders wären, sodass da zum Beispiel klar wäre, dass man da eine Zeit hat, um sich um Kinder zu kümmern, dann würde man das vielleicht auch machen. Aber jetzt ist es ja im Grunde genommen so, man arbeitet, man versucht sich zu etablieren und in dem Moment, wo man denkt, ah, jetzt bin ich irgendwie etabliert oder ja, die nächste Karriereschritt, will ich denn wirklich noch gehen, kann ich noch gehen? Da ist dann so der Punkt, wo man dann sagt, jetzt kann ich Kinder bekommen. Weil die meisten Frauen, also es geht jetzt, wenn wir jetzt von, sagen wir mal, Akademikerkreisen auch ein bisschen sprechen, sagen die Frauen ja irgendwie auch, ja, ich kann wieder zurück in meinen Job, wenn ich, weil ich jetzt auch 5 oder 10 oder wie lange auch in diesem Bereich gearbeitet habe, das wird immer noch für mich negativ sein, für meine Karriere, aber nicht so negativ, wie wenn ich das jetzt irgendwie deutlich früher versucht hätte. Und da muss ich sagen, aus meinem Bekanntenkreis, meinem hetero-Bekanntenkreis, habe ich auch das Gefühl, dass es halt immer noch so ist, dass es nicht so pari-pari ist, dass man sich da gemeinsam dann ums Kind kümmert, sondern dann schon viele Frauen deutlicher zurückstecken. Ja. Und das hatten wir ja auch natürlich Trillionen von Gründe, da können wir dann wieder auf ein ganz anderes Thema reinkommen. Aber das wäre, ja, aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, glaube ich immer noch, ich glaube, ich bin froh, dass ich die Jahre hatte, um noch zu werden, wer ich jetzt bin. So, dass ich, glaube ich, jetzt fühle ich mich bereiter, ein Kind zu erziehen und mich darum zu kümmern. Was aber natürlich auch daran liegt, dass ich mehr Sicherheit jetzt habe, weil ich halt eben auch seit 10 Jahren jetzt einen Job habe und auch einige Sachen erlebt habe, die ich erleben wollte. Und jetzt für mich einfach der bessere Punkt gekommen ist. Abgesehen davon, dass natürlich auch eine Partnerschaft da ist, mit der ich mir das jetzt vorstelle, kann.
Du lächelst so, wenn ich rein, Nike.
Ich denke bei solchen Sachen dann immer, also ich habe aus ähnlichen Gründen mit 25 kein Kind gekriegt, weil ich dann auch wieder, nee, auch ich muss ja noch was erleben und mich selber noch entwickeln und ich bin noch nicht so weit und so, ne? Also diese Sachen, die dazugehören, diese Angst hätte ich auch bis zum Ende gehabt. Schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Bin ich irgendwie in der Lage, so viel Verantwortung zu übernehmen und so weiter? Und ich denke dann immer so, ich versuche dann immer so ein bisschen zu reflektieren, von wie viel Egoismus man eigentlich da auch spricht in dem Moment. Also es ist schon auch eine hart egoistische Entscheidung zu sagen, nee, mit 25 ist mir zu früh, ich will noch selber irgendwie, ich will noch was erleben und ich bin ja kein besserer Mensch mit 35, ich bin ein anderer Mensch oder so, ich habe mehr Erfahrung, aber es ist ja irgendwie.
Aber wenn du von Egoismus sprichst, dann müsste man sich ja fragen, was für eine Verpflichtung dazu hat man, denn Kinder zu kriegen.
Genau, also das wäre ich weiß, dass ich damit sofort ein völlig auch, genau wie du eben sagtest, ne, man macht sofort einen völlig anderen Kontext auf auch, ne? Aber für mich in meiner Wahrnehmung von mir selbst und wenn ich darüber nachdenke, Kinderwunsch, ja, nein, wann habe ich es gemacht, wann habe ich es nicht gemacht, wieso habe ich es nicht gemacht, weil das war ja auch die Frage, dann bin ich auch ganz schnell bei, wie egoistisch ist diese Entscheidung denn eigentlich gewesen auch. Ne? Das ist auch, kann, Egoismus kann auch gesund sein. Das klang jetzt vielleicht so, als wäre das so ein total negativ konnotiert. Es kann auch ein gesunder Egoismus sein oder ein Egoismus im Sinne von, ich muss mich erst entwickeln, um einem Kind gerecht zu werden. Gleichzeitig hast du ja gesagt, deine Schwester mit 19 Jahren war durchaus in der Lage, ein Kind zu erziehen. Also ne, ich glaube, man ist es dann auch. Also wenn es dann da ist, dann nimmt man die Situation halt und ist man auch in der Lage, in aller Regel das auch irgendwie anzunehmen. Aber
ich glaube, Egoismus ist da nicht unbedingt eine Kategorie. genauso könnte man ja sagen, Kinderwunsch ist total egoistisch, weil wenn wir was nicht brauchen, sind es noch mehr Menschen auf dem Planeten.
Also, das finde ich ein schräges Argument.
Ja, ich glaube, da geht es wirklich drum, wo ist man gerade und ja, welche Entscheidung trifft man so für sein Leben? Das ist ja immer egoistisch, wenn man so will. Also und ja, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo man mit 20, 30 einfach irgendwie ein anderer Druck auch herrscht, bei Frauen noch mehr, und man einfach keine Zeit hat zum Kinderkriegen. Also so einfach ist das. Ich weiß gar nicht, ob das dann eine egoistische Entscheidung ist. In anderen Ländern ist ja nach wie vor so, die müssen dann Kinder kriegen. Vielleicht wollen sie es auch, dann sind sie ja auch egoistisch, aber ja, im Großen und Ganzen wäre es ja eigentlich wünschenswert, wenn auch hierzulande es wieder möglich wäre, dann Kinder zu kriegen, wenn der Körper dazu idealerweise in der Lage ist. Aber wieder auf der anderen Seite, vielleicht ist es gut, dass sich unsere Gesellschaft so weit vom Ursprung weg entwickelt hat, dass sie einfach weniger Nachwuchs produziert, weil er auch in der Form rein gesamtbiologisch betrachtet, global betrachtet, nicht mehr benötigt wird, sozusagen. Ne? Naja, das ist ganz schwierig.
Man muss dann. Ich glaube, das kommt ganz schnell einfach in.
So, wie lange haben wir denn Zeit?
So, also ich überlege gerade, wir diskutieren schon sehr, sehr lange. Ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr und der PD auch. Ich kriege das mit.
Auch ein mega, mega weites Feld.
Aber ich würde doch gerne auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, Sebastian, muss ich jetzt aber auch gerade was sagen, weil die Situation, dass es irgendwann mal den Anschein hatte, dass es funktioniert hat, dass man so früh Kinder bekommen hat, hat ja deswegen funktioniert, weil es einfach ein ganz klar aufgeteiltes Rollenmodell gab. Mhm. Nämlich, dass da einer, in der Regel die Frau, überbleibt, die eben dann ihr Leben auf die Kinder ausrichtet und das ausschließlich, die ihren Beruf aufgibt, die zu Hause bleibt, die gesamte Verantwortung für den Haushalt und die Familie übernimmt und eben der Mann als Gegenpart sich, wie das ja so schön heißt, darum kümmert, die Familie zu ernähren. Da will man ja nicht hin zurück. Also das ist ja gut, dass sich dieses Rollenmodell aufgelöst hat, weil es hat ja nachweislich einen sehr großen Anteil der Menschen auch sehr unglücklich gemacht und hat auch nicht immer sehr, sehr gut funktioniert. Es hat sicherlich auch viele Menschen glücklich gemacht, bevor wir irgendwelche Hassmails bekommen, dass wir die freiwillige Entscheidung für die Hausfrauenrolle irgendwie diskriminieren. Aber man weiß ja, dass natürlich ein erfülltes Leben auch was damit zu tun hat, dass man eben seine Identität entwickeln kann und auch Aufgaben erfindet, die einen selbst erfüllen, unabhängig nur von der Rolle, dass man letztlich nur noch funktioniert. Um eben dann für die Familie da zu sein. Also diese Selbstaufgabe, die man da lange erwartet hat. Und ich würde dir aber insofern recht geben, dass es schlau wäre, wenn man ein Modell hätte, das funktioniert, dass es den Menschen ermöglicht, das so zu machen, dass man es halt tun kann. Also dass man nicht einer oder auch beide keinen Nachteil daraus haben, zu sagen, einfach mal so, ich mache jetzt hier einfach mal ein Jahr oder zwei, kümmere ich mich halt um meine Kinder und um meine Familie. Und danach weiß ich aber auch sicher, dass es einfach weitergeht für mich und ich nicht irgendwie abgemalt bin und keine Chance mehr habe, in meinem Beruf wieder einzusteigen oder meine Träume zu verwirklichen.
Also ich glaube, das ist eigentlich auch der Punkt. Es ist gar nicht so, auch darauf wollte ich wirklich nicht raus, dass die Frauen wieder zu Hause bleiben sollen, ne? Sondern es gibt keine vernünftigen Worte drauf. Also unsere Gesellschaft hat das Problem einfach nicht gelöst. Es ist unmöglich, alles unter einen Hut zu bringen, gerade für Frauen. Es gibt ja auch, wir sollen ja immer alles wollen und alles machen und Erwartungsdruck gibt es eigentlich für alle, ne? Also für die, die keine Kinder kriegen, für die, die Kinder kriegen, für die, die Kinder und Karriere und alles unter einen Hut und so, die bersten ja auch unter auch ihrem eigenen Erwartungsdruck oft. Also ja, keine Ahnung, das ist tatsächlich nicht nur ein eigener Podcast, da müssen noch viele dicke Bücher drüber geschrieben werden. Also da ist mit Sicherheit unsere Gesellschaft und unser ganzes Gesellschaftsmodell überhaupt nicht dafür gemacht, dass Menschen sozusagen ihr Glück finden können mit allem, was zum Leben dazugehört. Und das in Ruhe rausfinden zu können, was gehört zu meinem Leben dazu, was gehört zu deinem Leben dazu.
Mhm. Ich würde auch gerne nochmal eine Frage wiederholen, die daran ganz schön anschließt, die ich eben schon mal gestellt habe, die ich jetzt einfach nochmal stelle, weil ihr habt sie meiner Meinung nach nämlich nicht wirklich beantwortet. Ihr seid einfach abgeschweift.
Dafür haben wir alles andere beantwortet.
Genau.
Sehr gut.
Genau, am Ende bleibt nur noch diese eine Frage übrig, diese eine Antwort. Genau, wenn ihr euch jetzt im Sinne von, wie wünscht ihr euch denn euer Leben mit oder ohne Kinder, wenn ihr euch selber in 10 Jahren vorstellt?
Die Frage habe ich nicht beantwortet.
Gerne in 3 Sätzen, ich 4 schon, Sätze. Ne? Du schon, aber du darfst noch mal, wenn du möchtest.
Nö.
Genau, ich glaube, das Thema war, wohin mit dem ganzen Geld bei Sebastian und wohin will ich reisen?
Genau.
Nike.
Ja, ach Gott, wie stelle ich mir mein Leben in 10 Jahren vor? Das ist eine sehr gute Frage. Schön. Nein, ich glaube, ich habe das große Glück, ein sehr erfülltes Leben zu haben mit ganz wunderbaren Menschen in meinem Umfeld. Meine Eltern sind noch da, was mir wichtig ist. Ich hoffe, dass sie in 10 Jahren auch noch da sind. Vielleicht sind sie es, vielleicht sind sie es nicht. Der Wunsch wäre auf jeden Fall da. Meine Geschwister natürlich irgendwie, dass alle noch munter und gesund sind, vor allen Dingen auch. Und ich bin so jemand, ich bin ganz zufrieden mit mir in meinem Leben, in meinem Umfeld. Ich fühle mich immer sehr wohl und aufgehoben und ich hoffe, dass das so bleibt. Das ist einfach, also wenn es so ist wie heute in 10 Jahren, dann wäre es ganz wunderbar.
Das ist doch schön. In 10 Jahren, ich stelle mir vor, dass ich 2 Kinder habe und dass das ganze Adoptionsprozedere viel einfacher geworden ist, dass wir also quasi einfach, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ich dann noch die Mama sein kann, ohne dass ich es kriegen muss. Und dann, stelle ich mir vor, wahrscheinlich irgendwo wohnen wir in einem der etwas Randbezirke von Berlin mit vielen anderen Familien und in 10 Jahren habe ich hoffentlich die Spielplatzzeit hinter mir und es geht mit der Grundschule los. Okay, davor habe ich auch ein bisschen. Ja, ich hoffe aber, dass es trotzdem halt eben auch, dass die Zeit natürlich da ist, dass man, wie das alle sich wünschen, dass man Zeit für die Partnerschaft trotzdem hat und weiterhin glücklich ist und dass man Zeit hatte, weiter Musik zu machen und sich irgendwie um die Sachen zu kümmern und in die Sachen einzutauchen, die für einen wichtig sind, neben den Kindern und natürlich, dass man 2 glückliche, gesunde Kinder hat. Ja.
Okay, also in 10 Jahren glücklich sein.
Ja, vielleicht, was mir schon irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber was mir öfter in den Sinn kommt, ist tatsächlich das, was jetzt unsere Elterngeneration ist, auch das ist, glaube ich, alterstypisch für fast 40 oder auch schon ein bisschen drüber. Die Eltern werden alt und also da bin ich mir ziemlich sicher, dass uns das in der Nähe oder mich auch, meine Geschwister, meine Frau und so sehr beschäftigen wird in den nächsten Jahren, wenn die noch älter werden, wenn man die irgendwann pflegen muss, wenn man das sich um all diese Dinge kümmern muss. Vielleicht rührt das daher, dass wir eben jetzt keine eigenen Kinder haben, dass ich mir da mehr Gedanken drüber mache. Ne?
Okay. Ein neues Thema für einen neuen Podcast. Ja. Aber so viel zum Thema Kinderlosigkeit mit fast 40. Das war die 2. Folge von fast 40 und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mitdiskutiert habt. Das war wirklich sehr spannend, das war sehr vielseitig. Ich finde, dass sich da Themen berührt haben, die sich gegenseitig wahnsinnig bereichert haben auf eine gewisse Art und Weise. Und ich danke natürlich auch allen Menschen da draußen, die zugehört haben und für Zuspruch und auch für Kritik könnt ihr gerne unsere Facebook-Seite besuchen, fast 40 der Podcast. Oder ihr folgt und diskutiert mit uns auf Twitter unter @fast_40. Und die nächste Folge wird ein Special, mehr verrate ich noch nicht, aber seid wieder dabei.